Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schon seit langem hat es Auseinandersetzungen gegeben zwischen Jesus und den etablierten Führern des jüdischen Volkes. Seine Behauptung, dass er der Sohn Gottes sei, empfanden sie als Gotteslästerung. Außerdem fühlten sie sich von ihm respektlos behandelt. Denn immer wieder hielt Jesus ihnen vor, dass Glaube und Leben bei ihnen keine Einheit bildeten. Richtig weh tat es den Pharisäern, Schriftgelehrten, Ältesten und Hohenpriestern, dass viele Menschen aus dem gewöhnlichen Volk lieber auf Jesus hörten als auf sie. Mithilfe von Judas, einem der 12 Jünger Jesu, gelingt es den religiösen Führern, Jesus in einem geeigneten Moment festzunehmen. Nach einem Verhör vor dem Hohen Rat fällt dieser das Todesurteil gegen ihn. Die Vollstreckung jedoch bleibt der römischen Besatzungsmacht vorbehalten. Der Statthalter Pontius Pilatus muss seine Zustimmung geben. Doch schnell erkennt dieser, dass Jesus kein Verbrecher ist. Aber weil er das Verhältnis zur jüdischen Führung nicht belasten will, überlässt er es der neugierigen Menschenmenge, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Zum Passafest ist es nämlich zu jener Zeit üblich, einem jüdischen Gefangenen Amnestie zu gewähren. Pilatus möchte auf diese Weise Jesus freilassen, doch die hohen Priester und Ältesten schaffen es, das Volk gegen ihn aufzuhetzen. Und schon bald ruft die Menschenmenge: Gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Von römischen Soldaten wird Jesus zunächst schwer misshandelt und dann gegen 9 Uhr morgens an ein Kreuz genagelt. Etwa 6 Stunden später ist er tot. Die 4 Evangelien sind sehr zurückhaltend, was die Schilderung der Kreuzigung und des Todeskampfes Jesu betrifft. Stattdessen berichten sie über einige Vorfälle, die sich zutragen, nachdem Jesus gestorben ist. Im Markus-Evangelium wird darüber in Kapitel 15 berichtet, und zwar ab Vers 38. Als Jesus am Kreuz starb, ereigneten sich in Jerusalem und Umgebung einige seltsame Vorfälle. Dazu gehörte zum Beispiel ein Erdbeben, das unzählige Menschen erschreckte. Viel symbolträchtiger war jedoch, was sich im Tempel zu Jerusalem ereignete. Dort gab es einen großen Vorhang, der den heiligen Bereich im Innern vom sogenannten Allerheiligsten trennte. Soviel man weiß, war das Heilige nur den Priestern zugänglich, und das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr vom Hohenpriester betreten werden, und zwar am Versöhnungstag, dem höchsten Feiertag der Juden. In Markus 15, Vers 38 wird nun berichtet: Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Das geschah praktisch im selben Augenblick, in dem Jesus am Kreuz starb. Nachmittags zur 9. Stunde, wie das Markus-Evangelium berichtet, also gegen 15 Uhr. Vermutlich wurde das Zerreißen des Vorhangs von vielen Priestern beobachtet, denn um diese Zeit hielten sie sich im Tempel auf, um das Abendopfer darzubringen. Nicht genug, dass der Vorhang im Tempel überhaupt in 2 Stücke zerriss. Es geschah, wie es hier ausdrücklich heißt, von oben an bis unten aus. Das bedeutet, dass der Vorhang nicht von Menschenhand, sondern von oben her von Gott zerrissen wurde. Dadurch ist im Tempel der Zugang zum Allerheiligsten frei geworden. So wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu Gott frei gemacht hat. Deshalb brauchen Christen auch, im Gegensatz zu den Menschen des Alten Testaments, kein Opfertier zu schlachten, um Vergebung ihrer Sünden zu bekommen. Und sie brauchen auch keinen Priester, der für sie vor Gott eintritt. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief sehr eindrücklich: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Weitere Mittler oder Vermittler sind nicht mehr nötig, seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Sache mit dem Vorhang im Tempel muss beeindruckend gewesen sein. denn offenbar sind in der darauffolgenden Zeit auch viele Priester zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Doch nun zurück zum Hügel Golgatha, auf dem das Kreuz steht, an dem Jesus soeben verstorben ist. In Vers 39 unseres Bibeltextes wird nun berichtet, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dieser kurze Satz ist für den Hauptmann eine Art Glaubensbekenntnis, das alles umfasst, was er in diesem Augenblick über Jesus weiß. Wenn ein Theologe ihn gefragt hätte, was denn die Gottessohnschaft für ihn genau bedeutet und ob er fest daran glaubt, vor Gott gerechtfertigt zu sein, ich denke, der arme Mann hätte nur geantwortet, wie bitte, wovon redest du? Er ist in diesem Augenblick einfach nur davon überwältigt, wie Jesus sein irdisches Leben vollendet hat. Dieser Mann hat mit Sicherheit nie ein Buch über biblische Theologie und auch keines meiner wunderbaren Bücher gelesen, aber er weiß, dass sein Platz unter dem Kreuz auch dann noch der richtige Platz sein wird, wenn Jesus längst nicht mehr an diesem Kreuz hängen wird. Ich überlege mir gerade, was wohl den ersten Lesern des Markus-Evangeliums durch den Kopf gegangen sein mag, wenn sie diese Passage über den römischen Hauptmann gelesen haben, der sich hier ja eher von einer ungewöhnlich weichen Seite zeigt. Sie erinnern sich, das Markus-Evangelium wurde in erster Linie für Menschen geschrieben, die sich der römischen Kultur und Lebensweise zugehörig fühlten. Der Bericht über diesen römischen Hauptmann wird sie sicher interessiert haben. Wobei ich mir allerdings nicht sicher bin, ob sie sein Verhalten eher als positiv oder negativ einschätzten. Von dem Hauptmann, dessen grausiger Job es war, bei der Kreuzigung von Menschen dabei zu sein, wird unser Blick jetzt auf einige Frauen gelenkt. Auch sie hielten sich in der Nähe auf, als Jesus starb. Doch anders als die meisten anderen Leute taten sie es gewiss nicht aus Neugier. Sie hatten Jesus lieb und konnten sich einfach nicht vorstellen, ihrer Alltagsbeschäftigung nachzugehen, während Jesus am Kreuz stirbt. Ich lese die Verse 40 und 41. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Vor diesen Frauen habe ich wirklich allergrößten Respekt. Sie sind offenbar die Letzten, die am Kreuz ausharren, und einige von ihnen sind auch die Ersten, denen wir am Grab Jesu wieder begegnen werden. Viele, so heißt es hier ausdrücklich, viele von den immer noch anwesenden Frauen waren mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Ihre Namen werden wir nie erfahren, aber im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, den 11 übrig gebliebenen Aposteln, haben sie sich nicht verdrückt, als es für Jesus brenzlig wurde. Ich lese weiter ab Vers 42. Dort wird berichtet, und als es schon Abend wurde, und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er's erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Dieser Josef von Arimathäa ist auch einer von den Stillen im Lande, der von sich selbst nicht viel reden macht. Dabei wagt er es, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen und scheut weder Geld noch Mühen, um für ihn ein ordentliches Begräbnis zu organisieren. Wenn man das Lukas-Evangelium aufschlägt, erfährt man noch etwas Interessantes über diesen Mann. Er war Mitglied des Hohen Rates und hatte, wie es bei Lukas wörtlich heißt, ihr Handeln nicht gebilligt. Dieser Mann tritt nun hervor und gibt sich offen, als Nachfolger Jesu zu erkennen, während die anderen Jünger auseinandergelaufen sind und sich teilweise wohl versteckt halten. Der römische Statthalter Pontius Pilatus unterdessen zeigt sich überrascht davon, dass Jesus so schnell gestorben ist. Bei manchen Menschen, die gekreuzigt wurden, dauerte das Martyrium mehrere Tage. Deshalb wurden ihnen zum Schluss oft die Beine gebrochen, um ihren Tod zu beschleunigen. Jesus dagegen starb innerhalb von etwa 6 Stunden, so dass ihm seine Beine nicht gebrochen wurden. Im Johannesevangelium wird das ausdrücklich erwähnt, weil Jesus bildlich gesprochen als das wahre Passahlamm in den Tod ging. Für ihn sollte gelten, was im Alten Testament bezüglich des Umgangs mit den Passahlämmern galt. Außerdem gibt es in Psalm 34 eine prophetische Aussage, die auf Jesus gedeutet wird. Sie lautet: Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Wie ich eben schon aus Markus 15 vorgelesen habe, ging Josef von Arimathäa zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Im griechischen Neuen Testament, auf dem unsere heutigen Bibelübersetzungen basieren, steht an dieser Stelle das Wort Soma für Leichnam. Dieses Wort beschreibt hier den toten Körper eines geliebten Menschen. 2 Verse weiter wird dann berichtet, dass Pilatus ihm den Leichnam Jesu überlässt. An dieser Stelle steht jedoch das Wort Ptoma für Leichnam. Am ehesten könnte man es wohl mit dem Begriff sterbliche Überreste übersetzen. Hier kommen 2 völlig unterschiedliche Haltungen dem Tod und dem menschlichen Körper gegenüber zum Tragen. Josef von Arimathäa bittet um den Leichnam seines geliebten Herrn, den er mit allem gebotenen Respekt beisetzen möchte. Doch Pilatus antwortet ihm sinngemäß: Mach mit den sterblichen Überresten, was du willst. Der Körper eines toten Menschen soll nach dem Zeugnis der Bibel nicht verehrt oder für ein späteres Leben konserviert werden. Aber weil Gott den verstorbenen Menschen mitsamt seinem Körper erschaffen hat, ist es unsere Pflicht, auch mit einem toten Körper respektvoll umzugehen. Zurück zum Bibeltext. Ich lese Vers 46. Und Josef von Arimathäa kaufte ein Leinentuch und nahm ihn, Jesus, ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Im Matthäusevangelium kann man nachlesen, dass das Felsengrab von den Römern regelrecht versiegelt und dann von Soldaten bewacht wurde. Zurück zum Markus-Evangelium. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Wenn Sie eine aufgeschlagene Bibel vor sich liegen haben, werden Sie es gemerkt haben. Inzwischen sind wir im 16. und damit letzten Kapitel des Markus-Evangeliums angelangt. Als der Sabbat vergangen war, so heißt es in Vers 1, also am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der Woche, da kamen die Frauen, um den Leichnam Jesu mit wohlriechenden Substanzen zu salben. Sicher erinnern Sie sich noch an Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, die Jesus in Bethanien noch zu seinen Lebzeiten mit einem kostbaren Öl gesalbt hatte. Ihr wurde damals Verschwendung vorgeworfen. Doch in Wirklichkeit sind diese Frauen, die am Sonntagmorgen am Grab Jesu auftauchen, die wahren Verschwenderinnen. Natürlich völlig unabsichtlich. Denn das Grab ist leer. Ihre wohlriechenden Öle können sie wieder einpacken. Ich lese weiter ab Vers 2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Der Sabbat, der wöchentliche jüdische Ruhe- und Feiertag, war mit dem Sonnenuntergang zu Ende gegangen. Deshalb bot sich der Sonntagmorgen für den Besuch am Grab an. Von den Jüngern Jesu, die 3 Jahre lang mit ihm in enger Gemeinschaft gelebt hatten, war natürlich wieder nichts zu sehen. Sie hielten es wohl für besser, sich so lange versteckt zu halten, bis sich die ganze Aufregung um Jesus gelegt hat. Allerdings habe ich mich schon manchmal gefragt, ob sie überhaupt jemals vorgehabt haben, das Grab ihres Herrn zu besuchen. Wie es auch sei, die Damen machten sich also am Sonntagmorgen auf den Weg zu dem Grab und überlegten schon, wer ihnen den schweren Stein am Eingang wegrollen könnte. Denn sie wollten ja in das Felsengrab hineingehen, um den Leichnam Jesu, wie es damals üblich war, zu salben. Die Überraschung war groß, als sie das Grab offen vorfanden. Weiter ab Vers 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wieder einmal müssen wir die Fakten aus den 4 Evangelien zusammentragen, um ein umfassendes Bild von den Geschehnissen zu erhalten. Wie wir eben gehört haben, wurde den Frauen ausdrücklich gesagt, sie sollten zu den Jüngern gehen, ihnen Bericht erstatten und ihnen dann mitteilen, dass Jesus sie in Galiläa, wie vorher schon angekündigt, treffen wird. In Johannes 21 kann man nachlesen, wie dieses Treffen abläuft. Weiter im Markus-Evangelium. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. An diesem Punkt kommen wir nun zu einem Textabschnitt, der vielen Wissenschaftlern große Kopfschmerzen bereitet. Denn die restlichen Verse dieses Kapitels fehlen in einigen der ältesten Bibelhandschriften, die bis heute gefunden wurden. Manche Forscher vertreten deshalb die Auffassung, dass die Verse 9 bis 20 erst später, wahrscheinlich im 2. Jahrhundert, hinzugefügt wurden. Demnach würde das Markus-Evangelium im Original mit dem Satz enden: Und sie, die Frauen, sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, und die ersten Leser des Markus-Evangeliums, die vermutlich Römer waren, müssen wohl gerätselt haben, ob es für die Auferstehung Jesu irgendwelche Zeugen gab. Gerade für einen Römer eine höchst unbefriedigende Situation. Außerdem bliebe die Frage offen, warum Johannes Markus das ganze Evangelium als ein Evangelium der Tat konzipiert hat und dann die letzte große Tat Jesu, nämlich seine Auferstehung, nur ganz kurz erwähnt. Kurz und gut, warum die Verse 9 bis 20 in den ältesten Bibelhandschriften fehlen, kann ich nicht erklären. Aber ich meine, dass die soeben genannten Gründe dafür sprechen, dass auch diese Verse zum Markus-Evangelium fest dazugehören. Sonst würden einfach manche wichtigen Informationen fehlen. Natürlich ist die Erkenntnis, dass uns hier die Erkenntnis fehlt, unbefriedigend. Andererseits stimmen die Informationen in den Versen 9 bis 20 mit denen in den anderen Evangelien überein. Deshalb kann ich sie guten Gewissens als festen Bestandteil des Markus-Evangeliums betrachten. Hören Sie nun die Verse 9 bis 12. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Von Johannes Markus, dem mutmaßlichen Verfasser des Markus-Evangeliums, ist bekannt, dass er die Berichte in seinem Evangelium oft nach thematischen Gesichtspunkten geordnet hat. In den gerade vorgelesenen Versen achtet er aber offenbar streng auf die zeitliche Reihenfolge. Deshalb heißt es hier, zuerst erschien er Maria von Magdala. Und sie ging hin und verkündete. Und danach offenbarte Jesus sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs. Mit diesen zweien sind übrigens die sogenannten Emmaus-Jünger gemeint, von denen das Lukas-Evangelium berichtet. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Kunde von dem auferstandenen Jesus verbreitet sich immer weiter. Und hin und wieder lässt er sich auch persönlich blicken. Ich lese die Verse 13 bis 15. Und die, gemeint sind die beiden Emmaus-Jünger, gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Hier, fast am Ende dieses Evangeliums der Tat, bekommen nun die Jünger den Auftrag, zur Tat zu schreiten. Sie sollen die Botschaft in alle Welt tragen, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist und dadurch den Weg zu Gott frei gemacht hat. Dieser sogenannte Missionsbefehl hat auch heute noch Gültigkeit. Solange es Menschen gibt, die versuchen, mit ihrer Sünde selbst fertig zu werden, solange sollen Christen die Botschaft Jesu in alle Welt tragen. Vers 16. Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Bitte auf den genauen Wortlaut achten. Jesus sagt nicht, dass ungetaufte Menschen verdammt werden. Er sagt auch nicht, dass die Taufe zur Errettung notwendig sei, sondern Jesus bringt zum Ausdruck, dass jemand, der gerettet ist, sich auch taufen lassen soll. Und Jesus sagt mit großem Ernst, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dieser letzte Punkt wird im Johannesevangelium Kapitel 3 noch ein bisschen weiter entfaltet. Dort heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. In unserem Bibeltext im Markus-Evangelium folgen nun einige Verse, die schon für viele Diskussionen gesorgt haben. Es geht darum, dass die ersten Christen mit bestimmten Gaben ausgerüstet wurden. Hören Sie dazu die Verse 17 und 18. Jesus sagt, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Wenn jemand mit mir darüber diskutieren will, ob er oder sie ebenfalls damit rechnen kann, mit diesen Gaben ausgerüstet zu werden, dann sage ich manchmal scherzhaft, na klar doch, ich mische dir gleich mal ein Giftcocktail zusammen und du musst dann einfach brav austrinken. Bis jetzt hat noch niemand dieses Angebot angenommen, denn es ist offensichtlich, dass nur die ersten Christen mit solchen besonderen Gaben ausgerüstet wurden und sie auch etwas Giftiges trinken konnten. Vielleicht waren diese Gaben als eine Art Starthilfe für die Ausbreitung des Evangeliums gedacht. Denn was manche Missionare aus bisher unerreichten Gebieten berichten, ähnelt den Erfahrungen, die die ersten Christen machten. Umgekehrt kann man feststellen, noch bevor das erste nachchristliche Jahrhundert zu Ende ging, hatten die besonderen Zeichen als Legitimation der Apostel weitgehend ausgedient. Die richtige Lehre war nun das Kriterium dafür, ob jemand ein wahrer Apostel war oder nicht. Das Kapitel 16 des Markus-Evangeliums und damit auch das Evangelium als Ganzes endet mit einem kurzen Bericht über die Himmelfahrt Jesu. In den Versen 19 und 20 wird berichtet: Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Damit sind wir am Ende des Markus-Evangeliums angelangt. Wie Sie wissen, nenne ich es gerne das Evangelium der Tat. Möge Gott schenken, dass auch Sie und ich das Gehörte in die Tat umsetzen. Wenn Sie die Sendereihe Durch die Bibel schon längere Zeit mitverfolgen, dann wissen Sie bestimmt schon, welches Buch der Bibel nach dem Markus-Evangelium folgt. Richtig, das dritte Buch Mose. Denn wir wechseln immer wieder hin und her zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ich hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal, Gottes Segen mit Ihnen.